SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute Rosalind Turek. Am vergangenen Dienstag hat sich ihr Todestag zum 15. Mal gejährt. Aus diesem Anlass wiederholen wir diese Sendung aus dem Jahr 2000. Niemand kann eine Karriere mit Bach bestreiten. So warnt man Rosalind Turek schon als Jugendliche. Doch genau das macht die amerikanische Pianistin und Cembalistin, einfach nur noch Bach spielen. Und das zu einer Zeit, als noch keiner an historisch informierte Aufführungspraxis denkt. Oder auch nur an die Wiedererweckung alter Musik. 1937 gibt die Künstlerin ihren ersten reinen Bach-Klavierabend. In der Folge setzt sie sich nur noch für Bach ein, an Cembalo und Klavier als Dirigentin und Pädagogin, auf Tourneen und Meisterkursen mit Editionen, Vorträgen und einer Bach-Forschungsstätte. 3 Jahre vor Rosalind Tureks Tod hat sich diese sogenannte Hohepriesterin Bachs mit Gundula Kreutzer über ihre Auffassung von Wesen und Interpretation der Musik Bachs unterhalten.
Rosalind Turek, der Name steht für Johann Sebastian Bach. Kaum ein Musiker hat sich im 20. Jahrhundert so umfassend wie sie für den Komponisten eingesetzt. Seit mehr als 7 Jahrzehnten widmet die amerikanische Pianistin russisch-jüdischer Herkunft den größten Teil ihres Lebens dem Werke Bachs. Und das nicht nur als Pianistin am Cembalo oder an der Orgel. Sie lehrt und forscht, dirigiert, ediert und schreibt und geht mit ihren Ansichten stets eigene Wege. Woher kommt diese Berufung für die Musik des Thomaskantors?
Well, it is difficult to say where it comes from. I can say that I remember when I was 10 years old, just being in ecstasy playing Bach.
Das ist schwer zu sagen. Ich erinnere mich, dass ich mit 10 Jahren einfach in Ekstase geriet, wenn ich Bach spielte. Ich liebte Bach von Anfang an. Und mit 14 kam ich zu einem Lehrer, der ein sehr guter Pianist war, aber auch ein Bachforscher. Er war es, der meine Befähigung und meine Empathie für Bach entdeckte.
Rosalind Turek ist mit Bach aufgewachsen. Dafür hatte ihre erste Lehrerin gesorgt, eine Assistentin Anton Rubinsteins. Aber erst Jan Chiapusso, der nächste Lehrer, erkannte ihre außergewöhnliche Begabung für Bach. Als sie nämlich pro Woche 2 Präludien und 2 Fugen des wohltemperierten Klaviers auswendig lernte. Eine Geschichte, die sie gern erzählt.
I can still hear him. He said, "My God, girl, if you can do this, you should do special work in Bach."
Ich höre ihn immer noch. Er sagte, "Mein Gott, Mädchen, wenn du das kannst, dann solltest du dich auf Bach spezialisieren." Das hatte ich getan, seit ich 10 war, aber ich wusste nie, dass Bach schwieriger war als beispielsweise Mendelssohn. Für mich war es einfach was ganz Normales und das war der Anfang meiner bewussten Konzentration auf Bach.
And that was the beginning of a conscious focus on Bach.
In der englischsprachigen Presse ist Rosalind Turek als die Hohepriesterin Bachs bekannt. Denn die kleine Dame, die bald ihren 86. Geburtstag feiert, legt ebenso großen Wert auf die Mythisierung ihrer Beziehung zu Bach wie auf ihr Äußeres. Ihre Biografie mischt sich beeindruckend mit der Geschichte der Bach-Interpretation des letzten Jahrhunderts. Eine ihrer beliebtesten Anekdoten verschweigt sie heute. Die Legende, dass sie mit knapp 17 Jahren in Ohnmacht fiel, und zwar während des Studiums von Präludium und Fuge in A-Moll aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers. Beim Erwachen sei ihr die Offenbarung gekommen, wie man Bach richtig spielen müsse. Und dieses Prinzip, ihre Einsicht in die Struktur der Bachschen Musik, hat sie in jahrelanger Arbeit in eine ganz eigene Technik umgesetzt.
It's very complex. It's a compound of many ideas, of concepts, of
es ist sehr komplex. Eine Zusammensetzung von vielen Ideen, Konzepten von Form und Struktur und das Spielen selbst erfordert eine völlig andere Technik. Es ist technisch anders, klanglich anders. Was ich bei Bach anwende, ist vollständig verschieden von der Technik, dem Anschlag und dem Ton, wenn ich Brahms oder Chopin oder auch den späten Beethoven spiele. Es ist etwas ganz Bestimmtes, das entstand, als ich 17 war. Und ich entwickelte es und musste meinen eigenen Weg finden, weil niemand mich unterrichten konnte.
No one could teach me. It was something that I created according to Bach's structures.
Es war etwas, das ich in Übereinstimmung mit Bachs Strukturen entwickelte. Das heißt nicht, dass ich nicht wissenschaftliche Abhandlungen lese oder von ihnen lerne. Für einen Interpreten ist es sehr wichtig, musikwissenschaftlich gut gerüstet zu sein. Aber das an sich ist nicht genug. Meine ganze Technik beruht auf Bachs eigener Strukturierung. Das bedeutet, dass die Finger völlig anders arbeiten und dass der Verstand ganz anders arbeitet, als wenn man andere Musik spielt, die auf anderen Konzepten oder Strukturen beruht. Und aus diesem Denken erwächst das Physische, die ganze Technik, und sie ist ganz in Bachs eigenen Gedanken und Strukturen gegründet.
Rosalind Turek mit Präludium und Fuge Nummer 20 in A-Moll aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers. Eine Aufnahme von 1953. Oft wird Turek als Philosophin am Klavier beschrieben. Ihr Ansatz ist so tiefgründig, dass die Professoren an der Juilliard School ihn für unausführbar hielten. Turek stellt Bachs Musik in einen großen Lebenszusammenhang. Und der ist nicht nur von musikgeschichtlicher Seite aus zugänglich. Schon früh arbeitete sie auch mit Naturwissenschaftlern zusammen, um das Konzept der Struktur in seiner Universalität zu begreifen. 1967 gründete sie ein Bach-Institut in New York für die interdisziplinäre Bach-Forschung. Daraus entstand vor 5 Jahren in Oxford die Turek Bach Research Foundation. Hier organisiert sie jährlich ein internationales Symposium zur Erforschung der Struktur bei Bach. Schwerpunkt in diesem Jahr war das Verhältnis von Struktur und Verzierung. Ein alter Zankapfel, der ihren Zugang beispielhaft verdeutlicht.
Firstly, I should say, I don't believe in controversy. In my view, controversy comes out of ignorance. When you know the situation fully, there's nothing to have.
Zunächst sollte ich sagen, dass ich nicht an Streitfragen glaube. Meiner Meinung nach entstehen Kontroversen durch Unkenntnis. Wenn man die Situation ganz genau kennt, gibt es nichts mehr, über das man streiten kann. Ich weiß, dass Kontroversen sehr modern sind. Es gibt sie überall und besonders auf dem Gebiet von Musikwissenschaft und Bach und Aufführungspraxis. Aber ich glaube, dass man einfach mehr Informationen braucht, als sie selbst in unserer Zeit zugänglich sind. Was nun die Verzierungen angeht, das ist ein riesiges Gebiet. Sie werden zu oft als ein Regelwerk angesehen und man studiert die Regeln einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten Landes. Für mich ist diese Auseinandersetzung mit der Verzierungskunst zu oberflächlich, zu begrenzt. Verzierung, wie ich sie verstehe, selbstverständlich in der Musik Bachs, aber auch in jeder Musik, ist der Musik inhärent. Das Phänomen ist die Verringerung des Interesses an Verzierungen im 19. und 20. Jahrhundert und nicht umgekehrt.
This is the phenomenon, not the other way around. When you begin to study the different
Wenn man anfängt, die verschiedenen Arten von Verzierungen und die Beziehungen von einem Ornament zum anderen und ihre Verwendung in verschiedenen Arten von Musik zu untersuchen, und zwar nicht nur bei Bach und Haydn oder Monteverdi oder in der frühen oder späten Renaissance, sondern in der gesamten Epoche seit dem Mittelalter. Und ich gehe sogar bis nach Indien und China zurück, um die Wurzeln dieser Anwendungen und den Begriff von Verzierung zu verstehen. Dann beginnt man, das Konzept von Ornamentik zu verstehen, die Nuancen, die durch Verzierungen entstehen. Und dann fängt man an, die konkreten Regeln zu studieren, die bestimmte Epochen verlangen. Aber man versteht sie völlig anders. Ich habe Interpreten auf historischen Instrumenten gehört, die bestimmte Verzierungen völlig korrekt gespielt haben. Und dennoch waren sie alle falsch. Weil die Nuancen, die Assoziationen, die Beziehungen, die Interaktion von Verzierung und Harmonie und Kontrapunkt und Struktur überhaupt nicht vorhanden sind. Man braucht ein viel tieferes Verständnis. Ich meine, dass die Verzierungskunst nicht nur ein Regelwerk, ein Stil, eine Anwendung oder gar inhärent im Komponieren ist. Ich sage, sie ist sogar ein Lebensstil.
Fantasie in C-Moll, Bachwerkeverzeichnis 919, gespielt von Rosalind Turek. Eine Folge von Tureks ganzheitlichem Bachverständnis war, dass dessen Musik nicht mehr nur Verzierung ihrer Konzertprogramme bleiben sollte. Und so wagte sie sich 1937, 3 Jahre nach ihrem Debüt, mit einem reinen Bach-Repertoire an die New Yorker Öffentlichkeit.
This is something I wanted to do, which was absolutely unconventional.
Was ich vorhatte, war völlig ungewöhnlich. Damals gab niemand Serien von Recitals, schon gar nicht nur Bach. Ich beschloss also, eine Reihe von 6 reinen Bachabenden, 6 Wochen lang, einen pro Woche, mit dem gesamten wohltemperierten Klavier, den Goldberg-Variationen, Suiten, Partiten, vermischten Werken. Jeder sagte, das sei absoluter Wahnsinn. Aber das machte nichts. Ich tat es trotzdem. Wie sich herausstellte, war es ein enormer Erfolg. Und ich gewann den Preis für die beste Aufführung des Jahres im größten Konzertsaal New Yorks. Und danach hatte ich 2 Karrieren. Eine als Bach-Interpretin und eine mit allem anderen.
Aber auch eine halbe Karriere mit Bach reichte Turek nicht aus. Sie machte sich Bach ganz zur Lebensaufgabe.
Ich spielte den gesamten großen Beethoven und Schumann und Chopin und Uraufführungen und so weiter. Und ich muss sagen, dass ich jede Musik liebe. Die Leute sind sogar überrascht, wenn ich sage, dass ich italienische Oper liebe. Aber nach fast 15-jähriger aktiver Konzerttätigkeit merkte ich, dass Bach im Vergleich zu allem anderen so reich war, so reich, vielseitig, herausfordernd, schwierig, interessant, dass ich beschloss, den größten Teil meines konzertierenden Lebens Bach zu widmen. Ich sage dies ohne Vorurteil, weil ich jede andere Musik mag, aber für mich sind da im Vergleich die Reichweite Reichhaltigkeit von Bachs Einfällen, seine Emotionen, die Vielseitigkeit, Freude, der Witz, die Leidenschaft, sehr leidenschaftliche Musik, die Schärfe des Geistes, die ein Wunder nach dem anderen ist, dem ist für mich kein anderer Komponist wirklich ebenbürtig. Die letzten Werke Mozarts und der späte Beethoven gehören vielleicht in diese Kategorie. Also sagte ich mir, ich möchte mein Leben mit dem reichsten und vielseitigsten und interessantesten und schwierigsten verbringen. Und ich habe das nicht als Einschränkung meines Lebens empfunden, dass ich mich auf Bach konzentriert habe, weil ich alle Instrumente spielte, historische Instrumente. Ich habe in der ganzen Welt dirigiert, ich schreibe Bücher, ich ediere. Und so scheint mir, wenn überhaupt, dass ich mein Leben bereichert habe.
Ein Schlüsselwerk für Turek sind die 48 Präludien und Fugen des wohltemperierten Klaviers. Die konnte sie schon mit 17 komplett auswendig und noch 7 Jahrzehnte später schlägt die Begeisterung über angesichts dieses unendlichen Mikrokosmos, des alten Testaments der Klavierspieler, wie Hans von Bülow sagte.
Oh, the 48 have everything and every style.
Das wohltemperierte Klavier hat alles und jeden Stil. Da ist Mendelssohn im Gismol-Präludium aus Buch 1, da ist Stravinsky in der A-Moll-Fuge des zweiten Teils, da ist etwas von Debussy im A-Moll-Präludium des ersten Teils. Und Schönberg, ich kannte Schönberg und habe sogar kurz bei ihm studiert, sagte mir, dass Bach der erste Zwölftonkomponist war. Er bezog sich auf die H-Moll-Fuge, die letzte aus dem ersten Teil. Das stimmt völlig. Es ist eine Zwölftongruppe. Und die meiste Zeit gibt es kein tonales Zentrum.
And the range of mood is so tremendous, and the miracles of structure just can never. It's like a great range of mountains. There is no end.
Und die Breite der Stimmungen ist so enorm, und die Wunder der Strukturen, es ist wie ein großes Gebirge. Die Dinge, die man ständig in dieser Musik entdeckt, sind unbegrenzt. Und das ist nicht nur eine intellektuelle Übung. Ich möchte das herausstellen, dass man zu sehr zwischen Intellekt und Emotion getrennt hat. Je mehr man mit dem Verstand wahrnimmt, desto mehr hat man zu fühlen. Also wird das Gefühl erweitert. Das geht zusammen. Und das Gefühl, dass diese großartige Musik und diese wunderbaren Strukturen bestärken und sogar hervorrufen, ist wahnsinnig. Also, es ist eine höchst befriedigende Welt.
So, it's a very deeply satisfying world.
So klingen Präludium und Fuge in Fis-Moll aus dem zweiten Teil des wohltemperierten Klaviers bei Rosalind Turek. Mit Meisterkursen, Buchprojekten, Vorträgen und Forschungsarbeiten steht die vitale Pianistin noch heute ganz im Dienste Bachs. Für dieses Engagement ist sie mit 5 Ehrendoktorwürden und einem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ihre Ansichten zur Bach-Interpretation vermittelt sie nicht nur durch Lehraufträge an renommierten amerikanischen und englischen Universitäten, sondern auch als Editorin. Besonderen Anklang fand ihre kritisch-praktische Ausgabe des italienischen Konzerts.
Well, first of all, that edition is for harpsichord and for piano, and I set down suggestions for registrations for harpsichord.
Zunächst einmal ist diese Ausgabe für Cembalo und Klavier. Und ich habe sowohl Registrierungen für das Cembalo vorgeschlagen, als auch Dynamik und so weiter für das Klavier, obwohl Bach in diesem Werk ab und zu dynamische Zeichen gesetzt hat, was ziemlich ungewöhnlich ist. Aber ich habe auch Empfehlungen für Phrasierung und Artikulation gegeben. Es gibt von dem Werk kein Autograph, aber wir haben die Erstausgabe, die Bach durchging und eigenhändig korrigiert hat. Mit dieser Ausgabe, mit den Korrekturen in Bachs Handschrift, arbeite ich. Aber ich habe in meiner Edition etwas absolut Einmaliges gemacht. In allen Urtexteditionen bekommt man immer die Titelseite des Werks und vielleicht eine Seite aus der Sarabande oder ein oder zwei Seiten aus dem Manuskript oder der besterhaltenen Kopie. Das halte ich für völlig unzureichend. Meine Ausgabe ist das ganze italienische Konzert als Faksimile dieser Erstausgabe mit Bachs eigenen Markierungen angefügt, sodass man meine Empfehlungen sehen kann. Und dann kann man selbst ins Faksimile schauen und vergleichen. Und man kann frei wählen oder eigene Entscheidungen treffen.
Rosalind Turek 1979 mit Bachs italienischem Konzert in F-Dur. Auffällig an Tureks Interpretationen sind die deutliche Linienführung und transparente Gestaltung des Klangs. Sie wählt oft langsame Tempi, spielt alle Wiederholungen. Exakt platziert sie jeden einzelnen Ton im horizontalen und vertikalen Gefüge. Dafür agiert jeder ihrer Finger völlig unabhängig. So steht ihr auf dem Klavier eine schier unendliche Palette von Klangfarben, Anschlägen und Artikulationen zur Verfügung. Den Anfang des italienischen Konzerts etwa spielt sie durchgehend getupft als Detaché. Mit einem Cembalo-artigen Effekt, wie er zum Markenzeichen für Glenn Gould wurde. Wie kommt es, dass der früh verstorbene Kanadier als Bach-Interpret so großen Anklang fand?
Ich kann dafür keine genauen Gründe nennen, aber es stimmt, er hat gesagt, dass ich sein entscheidender Einfluss war. Und offensichtlich war ich das. Er hat den Non-Legato-Anschlag übernommen und er war sehr talentiert, ganz ohne Zweifel. Aber er hat ihn übernommen, ohne zu wissen, warum ich ihn machte, wie ich ihn machte und aus welchen Gründen ich ihn anwendete. So wurde er bei ihm zum Pauschalstil. Bei mir ist er das nicht. Ich mache das, weil die Struktur danach verlangt. Und die Struktur verlangt sehr oft danach, aber auf verschiedene Arten. Und natürlich benutze ich nicht nur ein Non-Legato. Ich habe viele, viele verschiedene Detachés. Und das ist eine sehr spezielle Technik. In meiner Einführung in die Bach-Interpretation, die bei Oxford University Press erschienen ist, gibt es viele Aufsätze zur Aufführungspraxis. Und ich spreche über den Anschlag und sage, dass es nur ein Legato gibt, denn Legato bedeutet verbinden. Aber es gibt unendlich viele verschiedene Detaché- und Staccato-Anschläge. Und die sind Teil meiner Technik. Ich denke, man muss versuchen, seine gesamte Technik, den Ton und Klang und so weiter, genau darauf abzustellen, was gerade in der musikalischen Struktur geschieht. Und das geht. Sie kann angepasst werden. Und da genau beginnt man, die Intentionen des Komponisten zu realisieren, denn seine Intentionen sind in seiner Struktur. Wo sonst kann er einem mitteilen, was seine Intentionen sind?
Die Intentionen des Komponisten, das Stichwort für ein anderes heiß diskutiertes Thema, die historische Aufführungspraxis. Tureks Kritik daran kommt immer wieder hervor.
I think one of the great troubles in the whole world of Bach performance and
ich glaube, eines der großen Probleme bei diesen ganzen Bach-Aufführungen und all den Edikten, die man über die richtige Aufführungsweise von Bach und authentische Aufführungen allgemein verhängt hat, ist, dass es jede Menge Studien von gelehrten Traktaten und davon gibt, was die Leute damals gedacht haben. Das ist sehr wichtig und ich bestehe darauf, dass Musiker darüber Bescheid wissen. Aber es wird sehr wenig darüber nachgedacht, wie wir heute denken. Das kommt erst in letzter Zeit zum Vorschein.
And saying, just a moment, you know, we think a little differently. Well, I think it's about time people realized that.
Die Leute wachen plötzlich auf und sagen, Moment mal, wir denken ein bisschen anders. Ich glaube, es wird Zeit, dass die Leute das kapieren. Unser Gefühl, unser Zugang, unsere Gewohnheiten und Assoziationen sind ganz aus unserer Zeit. Und unser Vorfahre ist das 19. Jahrhundert. Ganz egal, wie weit wir meinen, davon abgekommen zu sein. Es gibt viel mehr Denken des 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert, als die meisten merken. Was man nun machen muss, ist, unsere Art des Denkens vom Denken jeder vergangenen Epoche zu trennen. Das wurde nicht getan. Und es ist eines der Dinge, an denen ich arbeite und die ich betone. Wenn man sich der Art des eigenen Denkens bewusst ist, dann kann man anfangen, sich mit dem Denken zu beschäftigen, das sagen wir, ins frühe 18. Jahrhundert gehört. Und dann stellt sich zumindest ein Gefühl der Klarheit ein und man beginnt eine Unterscheidung zu erkennen. Statt selbst mit der besten Ausbildung und sogar wissenschaftlichen Abhandlungen einfach zu irgendeinem Cembalo zu gehen, ohne zu verstehen, wie man selbst denkt. Dann projiziert man Ideen des 19. und 20. Jahrhunderts auf das Cembalo oder die Gambe, weil man nicht in der Lage war, zwischen den eigenen automatischen Reaktionen und denen der Vergangenheit zu unterscheiden.
Die Musette in D-Dur aus dem Klavierbüchlein der Anna Magdalena Bach, gespielt von Rosalind Turek. Deren Kritik trifft auch die sogenannte Originalklangbewegung, die ausschließliche Rückkehr zu historischen Instrumenten. Turek selbst aber schrieb Geschichte, als sie an einem Abend nacheinander auf einem Klavichord, einem Cembalo, einem originalen und einem modernen Flügel konzertierte. Das war 1959 in New York.
It should not be a separation, one plays harpsichord or piano or organ.
Es sollte keine Trennung geben. Man spielt Cembalo oder Klavier oder Orgel, wenn man Musik dieser Epoche spielt. Jeder Spieler von Tasteninstrumenten sollte sie alle kennen, sollte um die Techniken und Klangeigenschaften wissen, sodass mir die Trennung entweder oder als völliger Blödsinn erscheint. Ich stelle eine Frage, die ich für die zentrale Frage halte. Was hat Bach getan?
What did Bach do? What did Johann Sebastian Bach himself do?
Was hat Johann Sebastian Bach selbst getan?
It's very clear. If you just look at the index of his works, the index alone.
Das ist ganz klar, wenn man sich nur den Index seiner Werke anschaut. Es gibt über 400 Beispiele, wo er genau dieselbe Musik für ganz andere Instrumente und Besetzungen schreibt. Die werden Transkriptionen genannt. Ich bin dagegen, sie Transkriptionen zu nennen, denn dieser Begriff kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und wir assoziieren damit Transkriptionen derart, wie sie die Musiker des späten 19. und 20. Jahrhunderts schrieben. Diese sind keine Transkriptionen, es sind verschiedene Fassungen derselben Musik. Es gibt die bekannte Sammlung von 7 Klavierkonzerten. Jedes einzelne ist auch für ganz andere Instrumente gesetzt. Nehmen wir zum Beispiel das erste in D-Moll, das bekannteste. Man weiß, dass es wahrscheinlich ursprünglich für Violine gedacht war. Das Manuskript ist verloren, aber die Figurationen sind sehr geigerisch. Ich habe das mit einem Geiger ausprobiert, da gibt es keine Zweifel. Trotzdem kennen wir es heute als Cembalo-Konzert. Nun sind die ersten beiden Sätze identisch mit denjenigen der Kantate Nummer 146. Der Klavierpart ist für Orgel gesetzt und der Orchesterpart ist fast derselbe. Im zweiten Satz wiederum genau derselbe Solopart für Orgel. Und das Orchester bleibt gleich, aber darüber ein vierstimmiger Chor. Nun sagen Sie mir, welches ist der richtige Klang, das richtige Instrument? Die Geige mit dem langen singenden Ton des Bogens oder das Cembalo mit dem vom Plektrum gezupften Ton oder die Orgel mit dem endlosen, geblasenen Ton? Das Eröffnungsmotiv des letzten Satzes der Matthäus-Passion, für Doppelchor und Doppelorchester gesetzt, egal, ob man an die Vierstimmigkeit glaubt, was ich nicht tue, das Eingangsmotiv dieses wunderbaren letzten Satzes des großartigen Werkes mit dieser wundervollen großen Linie kommt genau so in einer Sarabande für laute Solo vor. Hat Bach nun gesagt, dieses ist für mich der richtige und einzige Klang? Man redet von Bachs Intentionen. Bachs Intentionen sind sehr deutlich gezeigt.
Did Bach say, this is the right and only sound I want? They talk about Bach's intentions. Bach's intentions are shown very clearly.
Für Turek steht immer die Musik an erster Stelle. Und zwar nicht an die Klangeigenschaften eines bestimmten Instruments gebunden. Vehement verteidigt sie daher auch den Gebrauch des modernen Konzertflügels.
It's the way you play the piano.
Es kommt darauf an, wie du Klavier spielst. Nicht auf die Tatsache, dass du Klavier spielst. Denn das Klavier spielt nicht dich, du bist nicht das Opfer deines Instruments. Und wenn du dieses Instrument spielst, spielst du authentisch. Und wenn du jenes spielst, dann nicht. Man kann sehr anachronistisch Cembalo spielen, das habe ich sehr oft gehört. Ich habe diese Einstellung von Johann Sebastian Bach selbst. Dies ist es, was Bach tat.
Das war Rosalind Turek mit der Gieg aus der ersten Partita in B-Dur, Bachwerkeverzeichnis 825, eine Live-Aufnahme von 1992. Trotz ihres so reflektierten Zugangs verliert die temperamentvolle Dame nie die Freude an der Virtuosität und dem humoristischen und spielerischen Element. Deutlich wird dies besonders in Tanzsätzen wie dem eben gehörten.
I think what many people don't realize or even know is that this music, however, is extraordinarily explicit and absolutely accurate.
Ich glaube, viele Leute merken oder wissen nicht, dass diese Musik ganz ausdrücklich und genau auf die richtigen Schrittfolgen in jedem Tanz passt. Aber woher kannte Bach die genauen Schritte, vor allem der höfischen Tänze? Denn die meisten sind Hoftänze. Als Teenager besuchte er eine Schule, der gegenüber lebte der vielleicht größte Tanzmeister Deutschlands. Er unterrichtete Tanzen am Hof zu Celle und Celle war einer der großen deutschen Höfe. Ich besitze eine umfangreiche Sammlung von Tanznotationen der Tanzmeister aus dem 18. Jahrhundert. Diese Tanzschritte habe ich sehr sorgfältig untersucht und es ist erstaunlich, wie völlig exakt die Musik ist im Hinblick auf die zu tanzenden Schritte. Aber natürlich ist die Musik als Musik selbst geschrieben worden und nicht als Tanzmusik. According to the steps that have to be taken. However, the music itself is written
as music and not as ballroom dance. Auf den Spuren Bachs hat Rosalind Turek einige Reisen durch Deutschland unternommen. Sie wollte Bachs Welt auch geografisch kennenlernen. Eine Welt jedoch, die sie für nicht rekonstruierbar hält. Auch nicht im Stil ihrer eigenen Interpretationen.
Ich glaube nicht, dass wir eine vergangene Epoche nachahmen können. Dafür ist viel zu viel los bei uns und den Leuten einer anderen Zeit. Aber man nimmt bestimmte entscheidende Aspekte, wie die Doppelpunktierungen in der französischen Ouvertüre. Es gibt keinen Zweifel, dass die Doppelpunktierung berücksichtigt werden muss. Auch in der 16. Variation der Goldberg-Variationen. Aber zu sagen, das sei ein französischer Stil und nun imitiere ich einen französischen Stil, ich denke, dazu gehört viel mehr.
Der Einleitungssatz der französischen Ouvertüre in H-Moll aus dem zweiten Teil der Klavierübung, gespielt von Rosalind Turek 1959. Ob ihr bei der langen Beschäftigung mit Bach der Komponist mitsamt seiner Lebensgeschichte auch selbst vor Augen steht?
Oh yes, all the time. All the time.
Ja, ständig. Das ist wohl unausweichlich, wenn man sich eingehend mit der Kunst eines bestimmten Künstlers beschäftigt. Es geschieht unwillkürlich. Natürlich gibt es verschiedene Untersuchungen seiner Porträts. Da ist eines, von dem ich nicht glaube, dass es überhaupt Bach darstellt. Und dann natürlich dasjenige von Hausmann, das jeder kennt, auf dem er einen seiner Kanons hält. Das stellt ganz offensichtlich Johann Sebastian dar. Und dieses Porträt zeigt eine Persönlichkeit von tiefer Leidenschaft, Ernsthaftigkeit, Redlichkeit, Kraft und Stärke. Daran denkt man. Und natürlich ist all dies in seiner Musik.
Dies gilt vor allem für die Goldberg-Variationen. 1998 gab Turek eine Neueinspielung heraus, als CD-ROM mit Bildern, Analysen und Erläuterungen. Darin bezeichnet sie das Werk als einen Kreislauf des Lebens. Mit der Wiederkehr der Aria am Ende der 30 Variationen wird eine neue, höhere Ebene von Wahrnehmung und Verständnis erreicht.
Well, of course, they're one of the great works, one of the greatest works that's ever been devised by a human being.
Natürlich sind sie eines der großen Werke, eines der größten Werke, das je vom Menschen erdacht worden ist. Und eines, das endlos faszinierend und interessant ist. Es beinhaltet eine Skala an Struktur, Idee, Geist, Emotion, die eine universale Geschichte erzählen. Was diese Neueinspielung betrifft, kann ich nur sagen, dass ich im Laufe meines Lebens nicht bewusst daran ging, neue Interpretationen zu erfinden. Ich glaube, dass ein Künstler wachsen muss.
I believe that an artist should grow. And I see in my own playing, I hear myself doing things I had not set down consciously to make.
Und ich sehe das an meinem eigenen Spiel. Ich höre mich Dinge tun, die ich nicht bewusst vorhatte. Es wächst wirklich aus sich selbst, sodass jede Aufführung eine andere Aufführung ist, obwohl sie auf Prinzipien gegründet ist. Die Interpretation der Goldberg-Variationen wird also Elemente haben, die in der letzten oder vorletzten nicht da waren. Es wird Unterschiede geben, und das ist das lebendige Wesen von Kunst.
Ob sich Rosalind Turek jemals gewünscht hat, Bach selbst vorzuspielen?
Yes, I'm asked that often. Yes, of course I would. But these are things that one simply dreams about.
Das werde ich oft gefragt. Ja, natürlich. Aber das sind Dinge, von denen man nur träumt.
Schluss aus Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen von der CD-ROM-Aufnahme aus dem Jahr 1998 ging diese SWR2-Sendung zur Person Rosalind Turek zum 15. Todestag zu Ende. Synchronsprecherin war Christine Davies. Das Gespräch mit der amerikanischen Pianistin hat Gundula Kreuzer geführt. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahr 2000.